Wahrscheinlich war ich ja der Einzige, dem das bemerkt, der das bemerkte, dass die Zoe da auf den, hier vorne rumgelatscht ist, gekrabbelt ist während der Anbetungszeit. Und ich habe sie ein echtes Stück beneidet und dachte, genau so will sicher unser himmlischer Vater, dass wir im Thronsaal uns einfach ganz entspannt bei all den Lobgesängen von all den Heiligen rings um uns her aufhalten. Und ich habe sie da eigentlich echt beneidet und dachte mir so, genau das war wahrscheinlich das Bild, als Jesus gesagt hat, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht da ins Himmelreich kommen. Das soll uns echt ein Ansporn sein, eine Ermutigung. Ja, die Frage, die sich mir stellt, die ich uns stellen möchte, ist, was ist Gemeinde, beziehungsweise wozu hat Gott Gemeinde geschaffen? Das ist mein Predigtthema. Bevor ich aber durchstarte, und ich weiß, es kommen nachher eigentlich noch die ganzen Ansagen, was so ansteht, möchte ich doch schon mal eine wichtige Ansage vorab machen und dann entsprechend darauf vorbereiten. Große Ereignisse werfen ja bekanntlich ihre Schatten voraus. Und ich kenne das, ich bin so in meinem Gemeindealltag oder meinem Lebensalltag drin. Und da gibt's denn so, dass wir zwar Termine, die wir Monate, Jahre vorher schon geplant haben, wie zum Beispiel 24. Dezember, Heiligabend, mich denn so am 20. sowas von überrascht und ich denk, huch, ist ja bald Weihnachten, ich bin noch gar nicht präpariert. Wer von euch kennt das auch? Ja, doch, die sagt, da haben wir, obwohl wir eigentlich schon unser Leben lang diesen Termin kennen. Jetzt wissen wir auch, dass wir am letzten Augustwochenende beziehungsweise 1., 2. und 3. September hier in unseren Räumlichkeiten Heaven's Gates, Hell's Flames veranstalten. Und es wurde auch sicher schon mal angesagt. Und kleiner Tipp, seit 4 Jahren, also die sich wundern, wieso hier in unseren Räumen in den Ecken solche Haken hängen an verschiedenen Stellen, die haben wir vor 4 Jahren bewusst da drin gelassen, weil da haben wir die Kulisse von Heaven's Gates befestigt. Und ich hätte nicht gedacht, dass es 4 Jahre dauert, bis wir wieder die Haken beanspruchen und hoffen, dass die auch noch halten oder sonst machen wir neue dazu. Aber viel wichtiger, als dass das mechanisch befestigt ist, ist das Anliegen, dass wir es auch im Gebet vorbereitet und auch geistlich gut festgemacht haben in unseren Herzen und aber auch in unserem Wesen. Dass wir sagen, Heaven's Gate steht an und bis die Vorbereitung oder bis es losgeht, kann ich schon im Gedanken dafür beten und ich bin mir sicher, dass die einen oder anderen schon lang angefangen haben zu beten. Zum einen über diese Gebetskarten, die ich euch nochmal echt ganz warm ans Herz legen mag und sagen, ist der Heaven's Gates ist keine Evangelisation, wo wir Masseneinladungen aussprechen oder sämtliche Parkplätze beim DM oder Rewe mit irgendwelchen Zettel, Einladungsflyer bestücken. Auch wenn wir da einen ganzen Karton mit 2.500 Stück haben, das ist nicht die Idee, sondern die Idee ist, dass an den Abenden die Menschen hier drin sitzen, die nach Möglichkeit schon mit dir in einer persönlichen Beziehung sind oder stehen, dich schon mal kennen und du schon mal im Gespräch sie darauf vorbereitet hast, was wohl uns erwarten wird. Der größte Fehler, den wir machen können, ist jemanden einladen und ihm sagen, es kommt ein leicht christlich angehauchtes Anspiel nach Babenhausen. Du wirst den als Freund für immer verlieren. Ich weiß das aus Erfahrung. Eine Frau aus der Friedrichshafener Gemeinde hat mal so jemand eingeladen. Die haben, glaube ich, bis heute Funkstille. Da wird nicht mehr geredet. Es ist auch nicht die Evangelisation, womit wir jeden Menschen erreichen. Aber es ist eine Evangelisation, wo wir einige Menschen erreichen. Und wenn er sich erinnert, wie wir vor 4 Jahren auch gerade unsere eigenen Kinder aus der Gemeinde, die vielleicht auch in ihrem heranwachsenden Alter so hin und her schwappen zwischen der Welt und zwischen Jesus, dass die eine klare Entscheidung ganz neu treffen. Und drum lade ich euch ein, nutzt diese Gebetskarten und tragt für euch 5 Personen ein, die ihr ganz konkret, ganz gezielt, und wenn's die Bäckereisverkäuferin an der Ecke, bei der du jeden Tag dein Brot holst und wo du sagst, außer guten Tag und guten Abend haben wir noch nie viel geredet, aber sie da dazu einladen und ihr seid ja dann in einer Beziehung, dass die dann kommen. Es macht auch nichts aus, wenn manche Plätze leer sind. Wir hatten schon manche Heaven's Gates Aufführungen, da waren mehr Schauspieler beteiligt als Zuschauer. War überhaupt nicht schlimm. Wichtig ist, dass die kommen, die Gott vorbereitet hat, dass sie kommen sollen. Und dass wir den Mut haben, die auch anzusprechen. Ich gebe jetzt gerade nochmal durch. Ich mache euch wirklich Mut. Es muss nicht der Zettel sein, es kann auch ein anderer Zettel sein. Aber der ist eigentlich so schön praktisch, erinnert daran. Und den kann man gut in das Buch legen, das man regelmäßig liest. Am besten in die Bibel. Und dann dran denken und sagen, ja genau, an den Karl-Heinz, den Fritz, die Anna und wen alles, die möchte ich dazu einladen. Wie halt eure Freunde und Bekannte heißen. Dann würde ich gern mit uns auch so eine Gebetskette haben. 36 Tage beten für Heaven's Gates sind nämlich bis zur ersten Aufführung 36 Tage, wenn ich richtig gerechnet habe. 5 Wochen plus ein Tag. Und ich trage mir jetzt gleich mal hier für den 28.07., das ist heute, ein. Und es wäre jetzt sehr, sehr klasse, wenn ihr euch eintragt, am besten nicht ziemlich weit hinten, sondern eher so gleich in den ersten 1-2 Wochen. Nicht, dass ihr den ganzen Tag durchbeten müsst, aber euch sagt, an dem Tag möchte ich ganz bewusst mir mal Zeit nehmen, einfach für 2-3 Minuten für Heaven's Gates, für den Einsatz. Wir wollen beten für ein gutes Gelingen, keine Krankheitsausfälle bei den Schauspielern, für viele Menschen, die durch dieses Theaterstück Jesus als Herrn und Erlöser annehmen, für eine gute Nacharbeit, zum Beispiel durch die Hauskreise oder den Alpha-Kurs, oder wenn die von anderen Gemeinden kommen, dass sie dort gut aufbewahrt und nachgesorgt werden. Ich gebe die Liste rum, guck, dass sie in jeden Block einfach mal kommt. Wir fangen mal hier drüben an. So, danke. Und dann wollen wir das auch echt jeden Sonntag jetzt uns bewusst machen. Es wird auch ab heute eine Liste draußen hängen, oder die lassen wir aus ihrem Bistro mal rumgehen. Die hängt jetzt ja 5 Wochen da. Und wir brauchen ungefähr 40 Teilnehmer, die mitwirken. Leute mit und ohne schauspielerische Vorkenntnis. Ich sag dir, es wird spannend, wenn du schon mal mitgemacht hast bei Heaven's Gates, dich erneut drauf einlassen. Und es ist, wenn man sagt, man kennt eigentlich schon Heaven's Gates, sag ich dir, du kennst Heaven's Gates noch nicht, weil du nur deine Facette kennst. Lern was Neues kennen und Gott geht mit dir ein ganz neues Abenteuer. Daniela und ich haben uns zur Regel gemacht, dass wir keinen gezielt ansprechen, könntest du nicht doch bei Heaven's Gates mitmachen, weil du könntest die oder jene Rolle spielen. Also ich, wenn, dann machen wir sicher mal Mut, magst du nicht mitmachen, aber Rollenverteilung geschieht erst an dem Samstag vor der Aufführung. Und das, da hat der Heilige Geist echt was Großartiges vor. Ich mache euch Mut. Wir brauchen leider nur 7 Kinder zwischen 8 und 12 Jahre. So, das heißt, je älter auch die Geschwister sind, die mitwirken, desto intensiver, desto glaubhafter, seriöser wirkt dieses Theaterstück. Ich mache euch sehr Mut, macht mit, es ist ein Abenteuer, auf das ihr euch einlasst. Wir haben Rückmeldungen bekommen von einer Frau, die hat ein Glasauge, es war in Stuttgart, einer unserer größten Heaven's Gates Einsätze in der Messehalle mit über 2000 Zuschauern, einem Abend, 6 Abende. Und diese Frau mit Glasauge war echt voller mangelndem Selbstwert. Und sie hat immer die Haare so im Gesicht gehabt, um das Glasauge zu verdecken. Und der Heilige Geist sprach zu uns, zu Daniel und zu mir, wir sollten sie als Engel nehmen. Und wir sollten sie nicht nur als Engel nehmen, sondern wir sollten sie als Hauptengel nehmen. Und während sie da mit dem, als Engel mit dem Buch des Lebens da vor den tausend Leuten stand, und dann hat die Dani noch zu ihr gesagt, so, und du, liebe Frau, man spricht sie ja nicht drauf an, hast ein Glasauge oder so, weißt du, hast du so ein schönes Gesicht, mach doch die Haare aus dem Gesicht, mach sie aus dem Gesicht und strahl vor den Menschen. Und das war für diese Frau so eine Überwindung, und auf einer Videoaufnahme, die wir gemacht haben, da sieht man's, dass ja das Augenlid von der Seite, wo Glasauge drin ist, langsamer sich bewegt hat, dass da also irgendwas nicht stimmt. Aber ansonsten hatte die eine Präsenz und eine Salbung Gottes auf ihrem Wirken. Die hat uns danach einen Brief von 3-4 Seiten geschrieben, Wochen später, und sagte, für sie war dieser Heaven's Gates Einsatz wie Urlaub im Himmel. Ich möchte euch diesen Urlaub gönnen. Also diese Liste hängt hier im Gospelhaus vorne am Eingangsbereich. Tragt euch da echt ein, und ihr dürft auch wissen, keiner von euch wird überfordert. Man kommt so an die Grenzen, gell, Dieter? Man kommt an die Grenzen. Wenn ich weiß, Dieter vor 4 Jahren stand da hinten draußen im Stefan und gesagt, ich krieg das nicht in meinen Kopf rein. Aber wir waren echt alle überwältigt und begeistert, wie Gott da gewirkt hat. Lasst es also auf euch zukommen und ermutigt auch die, die vielleicht letztes Mal nicht mitgemacht haben, mitzumachen. Ja. Was ist Gemeinde und wozu hat Gott Gemeinde geschaffen? Es ist eigentlich mehr eine Bibelarbeit heute. Ich möchte mit uns einige Bibelstellen lesen und anschauen. Und anfangen tun wir mit 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9. Aber ihr seid anders. Denn ihr seid ein auserwähltes Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Ich lese es nochmal vor, es ist sehr komplex. Ich habe es der Einfachheit halber aber aus der Übersetzung Neues Leben gewählt, wie die meisten meiner Bibelstellen. Ich lese nochmal. Aber ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Und in mir ist gleich mal die Frage aufgetaucht, wer redet da zu wem? Wer redet da zu wem? Ist ja aus dem Petrusbrief, also Autor dieses Briefes ist zumindest der, den geschrieben hat, der Petrus. Und er hat an die Gemeinde damals wahrscheinlich 30, 40, 50 Jahre nach Christus an diese frischgläubig gewordenen Christen geschrieben. Und bei mir kam dann doch die Frage auf, hat das jetzt Petrus an die Leute damals geschrieben? Oder hat er das an uns alle geschrieben? Und wenn dann zu diesem Schluss kommen? Nein, es war der ewige, lebendige Gott, der es durch die Feder des Petrus an alle Menschen geschrieben hat, zu jeder Zeit, die Jesus nachfolgen und die durch Jesus berufen sind, ein auserwähltes Volk zu sein, eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. Und da ist so gleich mal für mich ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind geschaffen, anders zu sein. Wir sind geschaffen, anders zu sein. Ein auserwähltes Volk. Und wenn man die Geschichte des Volkes Israels anschaut, das ging durchs ganze Alte Testament durch, das ging durch all die Jahrhunderte des sogenannten Mittelalters, wo die Juden ja hin und her geschoben wurden. Wir waren vor Jahren mal in Worms, haben dort eine Führung durch Worms gemacht. Nicht nur, dass ja Martin Luther da durchgekommen ist, sondern da gibt's ja auch die Judengasse und haben unheimlich viele Juden gelebt. Das waren Juden, die wohl von Spanien hergeholt wurden nach Worms, um hier quasi zu arbeiten oder ihre Dinge oder Aufgaben zu tun. Die wurden quasi im europäischen Raum so sich gegenseitig wie zugeschoben oder, ah ja, du kannst sie nicht brauchen, dann sollen sie zu uns kommen, vielleicht haben wir dafür Verwendung. Bis sie uns auf den Senkel gehen, weil dann ist auf jeden Fall immer der Jude schuld und dann wird er dafür verspottet, gedemütigt und sogar gemordet. Wie sehr hat bis heute das Volk Israel darunter gelitten, auserwählt zu sein? Und wie sehr ist doch der Wunsch, gleich zu sein jedem anderen Volk? Warum können wir nicht einfach ein ganz normales Volk sein? Das war schon zu der Zeit der Richter, dass ich sage, wir möchten ganz normales Volk sein, das auch seinen König hat, wie jedes Volk drumherum. Und irgendwann hat Gott gesagt, okay, wisst ihr was, ihr kriegt euren König. Aber eigentlich ist es anders gedacht gewesen. Wir haben sie wiederum unter den Königen gelitten. Da gab's wenige gute Könige, wenige gottesfürchtige Könige. Bei Thronfolger aus uns bekannten Monarchien sehen wir das auch immer wieder. Beispiel. Als unsere Zoe vor knapp einem Jahr in Hanau zur Welt kam, gab es überhaupt keinen Medienrummel. Das wussten die Hanauer noch nicht mal. Also die wissen zum einen nicht, dass es Babenhausen gibt, aber die Hanauer, die wussten ja noch nicht mal, dass dort ein Kind geboren ist. Wurde, eine Zoe geboren wurde, das nach Leben schreit. Bei George Alexander Lewis, dem Sohn von Kate und William, ist das die letzten Tage doch anders gewesen. Wie viele Journalisten auf der ganzen Welt kampierten an dem Vorplatz, von wo sie hofften, dass irgendwann Kate und Williams mit ihrem Sohn oder mit ihrem Kind, wusste er es noch nicht, rauskommen und es der Weltöffentlichkeit, der Presse zeigt. Was für ein Medienrummel. Und dann zu realisieren, dieser Junge, dieser George, muss über die nächsten, die Schule beginnt für ihn ja schon vom ersten Augenblick an, er muss begreifen, dass er anders ist. Er muss begreifen, dass er anders ist. Er wird nicht ein ganz normales Kind sein, das für sich sagen kann, warum kann ich nicht einfach nur ein ganz normales Kind sein wie das andere, das auf dem Spielplatz, ohne dass da irgendwelche Typen mit Limousinen mich und Sonnenbrille und Anzug bewachen. Warum ist, wenn wir zum Einkaufen gehen in dieses große Einkaufscenter, wie heißt es nochmal in London, das Harrods, Warum sind dann keine anderen Leute da, wenn wir einkaufen gehen wollen? Wisst ihr, wenn die Queen einkaufen gehen will, dann wird das Einkaufszentrum abgeriegelt und sie ist die Einzige, die dann da durchschlendern kann mit ihrem Hofstaat. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ein Riesen-Einkaufs... Wir waren da mal, haben uns auch eine Einkaufstüte davon besorgt. Das war das Einzige, was wir uns leisten konnten. Und da wird dann einfach, die Queen möchte shoppen gehen, also wird es abgesperrt und dann kann die da, und dann denkt sich der George William, warum sind da keine anderen Menschen, wenn ich da bin? Wieso kann das nicht so ganz normal sein? Aber es liegt daran, weil er hinter seinem Opa Charles und seinem Vater William nun die Nummer 3 in der Thronfolge ist. Und bei all den Vorzügen, die das royale Leben bringt, wird er sich aber sicher immer wieder fragen, warum kann ich nicht ein ganz normaler Junge sein und mit anderen spielen? Warum jagen mir immer irgendwelche Paparazzis nach, die auf der Suche nach dem Foto sind oder nach dem Skandal oder nach dem Ausrutscher, was auch immer? Berufen, anders zu sein. Wir, die neutestamentliche Gemeinde, wir sind berufen, anders zu sein. Und worauf ich heute Morgen mal den Blick richten möchte, ist, wir sind berufen, anders zu sein, um ein Zeugnis für die Mächte der Finsternis zu sein. Ui, das ist jetzt ja mal interessant. David, wie kommst du denn jetzt da drauf? Wir sind berufen, anders zu sein, um ein Zeugnis für die Mächte der Finsternis zu sein. Ich möchte mit uns jetzt mal Hiob anschauen. Hiob 1, die Verse 6 bis 12. Ich glaube, dass es uns mal jetzt den Hiob auf eine ganz neue Weise aufschließt, wie ihr ihn vielleicht entweder noch nie gelesen habt oder gar nicht, weil all die Hiobsbotschaften brauchen wir gar nicht, denken wir. Und wir werden eh fast nicht schlau aus dem Hiob und aus diesem Buch. Aber ich möchte mit uns mal diese Verse 6 bis 12 lesen. Hiob 1, Vers 6 bis 12. Eines Tages erschienen die Engel vor dem Herrn und mit ihnen kam auch der Satan. Woher kommst du? Fragt der Herr den Satan. Der Satan antwortete dem Herrn, ich bin auf der ganzen Erde umhergezogen. Da fragt der Herr den Satan, hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Er ist der beste Mensch, der auf der Erde lebt. Er ist rechtschaffen, aufrichtig, gottesfürchtig und verabscheut das Böse. Der Satan antwortete dem Herrn, ja, Hiob ist ein gottesfürchtiger Mann, aber er hat auch allen Grund dazu. Du hast ihn, seine Familie und seinen Besitz stets vor Unglück bewahrt. Du lässt ihm alles gelingen, was er unternimmt, und sein Reichtum wächst immer weiter. Und jetzt sagt der Teufel, aber wende dich nur einmal gegen ihn und nimm ihm alles weg, was er besitzt, dann wird er sich auf jeden Fall von dir lossagen. Gut, sagte der Herr zum Satan, mit seinem Besitz darfst du tun, was du willst. Ihn selbst aber rühre nicht an. Da entfernte sich der Satan aus der Gegenwart des Herrn. Die Story kennen wir ja soweit schon mal. Auch diese, da ist dann für uns auch der theologische Knoten im Kopf. Hat's denn Gott nötig, mit dem Teufel so zu reden? Ist es wirklich passiert? Gab's den Hiob wirklich? Wie kann das sein, dass sich Gott auf so einen Deal einlässt? Lassen wir mal all dieses Verkopfen dieser Geschichte mal beiseite und versuchen mal hineinzuhören oder den Hiob als Beispiel zu nehmen für die neutestamentliche Gemeinde, für die Braut Jesu, wie sie Gott doch selber sieht, wenn ihr eingangs den Vers aus 1. Petrus noch im Kopf habt. Lasst uns mal den Hiob so vergleichen und ich würde jetzt mal diese Verse auf die Gemeinde Jesu umgelegt noch mal lesen. Eines Tages erschienen die Engel vor dem Herrn und mit ihnen kam auch der Satan. Woher kommst du? Fragt der Herr den Satan. Der Satan antwortet dem Herrn, ich bin auf der ganzen Erde herumgezogen. Da fragte der Herr den Satan, hast du meine Braut, die Gemeinde Jesu, gesehen? Sie ist eine königliche Priesterschaft, mein heiliges Volk, die besten Menschen, die auf der Erde leben. Sie sind rechtschaffen, aufrichtig, gottesfürchtig und verabscheuen das Böse. Der Satan antwortete dem Herrn, ja, diese Christen sind ein gottesfürchtiges Volk, aber sie haben auch allen Grund dazu. Du hast sie, ihre Familie und ihren Besitz stets vor Unglück bewahrt. Du lässt ihnen alles gelingen, was sie unternehmen, und ihr Reichtum wächst weiter. Aber wende dich nur einmal gegen sie und nimm ihnen alles weg, was sie besitzen, dann werden sie sich auf jeden Fall von dir lossagen. Gut, sagte der Herr zum Satan, mit ihrem Besitz darfst du tun, was du willst, sie selber aber rühre nicht an. Da entfernte sich der Satan aus der Gegenwart des Herrn. Gott fordert den Teufel heraus mit unserer Gerechtigkeit. Jetzt, wenn wir zurückgehen zu Petrus, der Appell, ihr seid das auserwählte Volk, ein Priestertum, dem als eigen, nur für Gott. Dann denke ich, hey, Petrus, hast du denn überhaupt richtig überlegt, mit wem du es zu tun hast? Die Menschen sind doch voller Fehler, die sind doch voller Schwachpunkte. Guck doch nur mal in die korinthische Gemeinde hinein. Da gab's alles, Streit, Zank, Unzucht. Das war wirklich, da hättest du ja quasi in ein Bordell gehen können, die sind ja noch präfer damit umgegangen, wie es in der Gemeinde in Korinth war. Und Gott fordert den Teufel raus und sagt, hast du meine Braut gesehen? Die ist heilig, die ist gerecht gemacht, die ist besonders. Gott fordert den Teufel mit unserer Gerechtigkeit heraus. Wir leiden nicht für unsere Sünden. Wie leicht kommt mir auch dieser Spruch über die Lippen, wenn irgendeinem Missgeschick passiert aufgrund von, was weiß ich, Fehltritt, Unachtsamkeit, dass wir dann sagen, ja, ja, kleine Sünden bestraft der Herr sofort. Kennen wir das? Ich hab's erst neulich auch wieder im Urlaub gesagt und denk mir danach so, was redest denn da für ein Case? Wir leiden nicht für unsere Sünden, so wie auch Hiob nicht für seine Sünden leiden musste. Vielmehr hat Gott sich entschieden, es zuzulassen, dass wir seine Braut auch ernsthaft auf die Probe gestellt werden dürfen. Und wenn wir das denn weiterlesen, die Verse 13 bis 20, da kommt eine Hiobsbotschaft nach der anderen, im wahrsten Sinne des Wortes. Zuerst geht das Vermögen flöten von der einen Seite und die Kühe sterben und was nicht alles und ein Krieg war. Und dann heißt es aber in Hiob 1, Vers 21b, der Herr hat mir alles gegeben, der Herr hat mir wieder, und der Herr hat es mir wieder weggenommen, gelobt sei der Name des Herrn. Und Vers 22, trotz allem, was geschehen war, versündigte sich Hiob nicht gegen Gott und sagte nichts Ungehöriges. Kleiner Zwischengedanke. Ich kenne die Diskussion auch um das Lied, das wir heute gesungen haben, von Dir gehört mein Lob, wo es am Ende des Liedes ja heißt, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott, dir gehört mein Gott. Und hatte ich schon so gehört, so, oh, das ist unbiblisch. Nee, es ist Wort Gottes. Es ist Wort Gottes. Hiob hat genau das so gesagt, egal, der Herr hat mir alles gegeben, der Herr hat es mir wieder genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Und das macht an diese Prüfung, diese Herausforderung, Gott prahlte mit Hiob und es hat sich bewahrheitet. Hiob hat dem Ganzen standgehalten. Der Teufel geht natürlich den Schritt weiter, sagt, okay, jetzt er selber war immer gesund, jetzt nimm ihm noch seine Gesundheit, dann wirst du sehen, der wird dir absagen. Da gehen wir heute nicht weiter drauf ein. Aber für uns als die Gemeinde Jesus soll Folgendes sichtbar sein, er möchte mit uns noch einige Bibelstellen lesen, unter anderem Römer 8, Vers 33 bis 38. Wer wagt es gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt wurden. Gott selbst ist ja der, der sie gerecht spricht. Wer sollte uns verurteilen? Jesus Christus selbst ist ja für uns gestorben. Mehr noch, er ist auferstanden. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Kann uns noch irgendetwas von der Liebe Christi trennen, wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden? Schon in der Schrift heißt es, weil wir an dir festhalten, werden wir jeden Tag getötet, wir werden geschlachtet wie Schafe. Aber trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch Christus, der uns geliebt hat. Ich bin überzeugt, ruft Paulus hinein, nichts kann uns von seiner Liebe trennen, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart, noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Oder Jakobus 1, 2 bis 5. Liebe Brüder, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Wie der Römerbrief und der Jakobusbrief eigentlich genau das ausdrückt. Wir würden so gerne ein Evangelium haben, wo es heißt, glaub an Jesus und alles wird gut. Und das ist aber so eine schallende Ohrfeige für die Menschen, die trotz ihrem Glauben in Ländern, wo die Lebensmittelversorgung, wo die Wasserversorgung nicht so da ist, die trotz ihrem Glauben verhungern und verdursten. Die trotz ihrem Festhalten an Jesus hingerichtet werden. Es werden, wie ihr wisst, von den Verfolgungsberichten so viele Christen für ihren Glauben gemordet wie noch nie in der Geschichte, was heutzutage passiert. Und trotzdem sagt Römer 8, das kann uns doch alles nicht von der Liebe Christi entzweien. Und hier kommt ja auch dieses, was Gott eigentlich da zum Teufel sagt. Weißt du was? Und selbst wenn die Menschen, die mir nachfolgen, echt riesen Herausforderungen haben, menschlich gesehen nicht mehr aushaltbare Schmerzen, Verlust, Missverständnis, du Teufel kannst mir meine Braut nicht aus meinen Händen rauben. Du Teufel kannst sie mir nicht aus meinen Händen rauben. Und das ist für uns sicher echt eine Spannung, eine Herausforderung. Und wir kommen an Punkte in unserem Leben, als ein Punkt in unserem Christsein, wo wir uns sagen, warum kann ich nicht ein ganz normales Leben führen, wie jeder andere. Wenn ich mir manche Gottlose angucke, die sind reicher, die haben noch ein sorgenfreies Leben, die überlegen vielleicht, jetzt war ich an der Côte d'Azur und habe da mit meiner Yacht und vielleicht müsst ihr doch noch gleich, jetzt könnten wir unheimlich gut Skifahren in Neuseeland, das machen wir vielleicht im Anschluss und dann, die haben ja Sorgen, von denen ich ja noch nicht mal zu träumen wage. Warum kann ich nicht wie irgendein reicher Gottloser sein, weil eben dieses Leben auf der Erde sowas von Hauch ist. So ein kleiner Moment, nichts im Vergleich zur Ewigkeit. Und selbst wenn wir an diesen Punkt kommen, wo uns scheinbar der Teufel alles raubt, alles, was uns wichtig und heilig ist, dann hoffe ich, dass er dir niemals deinen Jesus rauben darf. Niemals dein Vertrauen auf Jesus, den Herrn und Erlöser. Niemals den, für den es sich nicht nur lohnt zu leben, auch zu sterben. Zurück zum eingangs gelesenen Petrus-Text aus 1. Petrus 2. möchte ich die Verse 12 lesen, den Vers 12 lesen. Achtet sorgfältig darauf, wie ihr unter euren ungläubigen Mitmenschen lebt. Selbst wenn sie euch eines Unrechts anklagen, wird sie euer einwandfreies Verhalten beeindrucken. Und sie werden an Gott glauben und ihm die Ehre geben. Und er kommt, wenn er kommt, um die Welt zu richten. Achtet sorgfältig darauf, wie ihr unter euren ungläubigen Mitmenschen lebt. Selbst wenn sie euch eines Unrechts anklagen, wird sie euer einwandfreies Verhalten beeindrucken. Oh, wenn ich denke, Petrus kennt ja nicht mein Temperament. Wenn ich fälschlicherweise, wenn ich mich missverstanden fühle, wenn ich fälschlicherweise die Schuld für irgendwas krieg, wenn ihr zum Beispiel, euch fällt schon was ein. Und da könnte ich mich aufbäumen. Vielleicht da bäume ich mich auf und sage, jetzt muss ich mich doch rechtfertigen, das lasse ich doch nicht auf mir sitzen. Was denken die da? Wisst ihr, manchmal kommen diese Anklage oder diese Beobachtung oder die Anfeindung nicht von den Ungläubigen. Manchmal haben wir in der Gemeinde, dass wir echt Reibungsenergie haben, die zur Wärme wird. Und dann gucken aber die Ungläubigen ganz wohl, wie wir selber drauf reagieren, wie wir da miteinander im Umgang sind. Und wisst ihr, ich kann von mir aus echt sagen, ich bin da sowas von Lernender. Und ich könnte mit Paulus einstimmen und sagen, nicht, dass ich's schon ergriffen hätte, aber ich jage dem nach. Wir stehen unter der Beobachtung von der finsteren Welt. Und hier ist weniger wichtig, was wir sagen, als was wir leben. Und wenn wir so diese unsichtbare Welt, wenn wir den Teufel, also nicht, dass alle Paparazzis Teufel sind, wobei könnten wir schon fast meinen, aber wenn wir den Vergleich, wenn ich den jetzt so wagen darf, dann ist es tatsächlich so, der Teufel weiß, dass Gott unanfechtbar ist. Der Teufel weiß, dass Gott, dass Jesus den Sieg errungen hat. An ihm findet er kein Fehl mehr. Worum aber das Gezerre ist, das ist um uns als die Schöpfung. Um uns, die Braut. Darum wird gezerrt. Und da werden wir in unseren menschlichen Schwächen und in unseren Eigenheiten immer wieder herausgefordert, inwieweit uns irgendwann wir losbrechen und uns im Recht empfinden und provozierend mit bösen Worten um uns schlagen. Ihr wisst ja, ich predige nicht euch, ich predige mir. Und doch müssen wir uns dessen bewusst machen, Leute, wenn wir können die Menschen um uns herum nicht mit Worten gewinnen, wir können ja auch nicht mit Heaven's Gates gewinnen, wenn die unser Leben angucken und feststellen, die Menschen kämpfen untereinander und sie leben nicht unter der Gnade, dann ist es vergebens. Und danach sehne ich mich, dass wir als Gemeinde uns dessen bewusst sind. Der Teufel versucht uns in uns dazu zu bringen, Gott abzusagen, der Gemeinde abzusagen. Wisst ihr, Frust an der Gemeinde ist ein Triumph für den Teufel. Er sagt, tschakka, ich hab's geschafft. Weil das Neue Testament sieht immer das als Einheit, Gemeinde Jesu. Und ich bin doch ein Heuchler, wenn ich sage, ich fühle mich sowas verbunden mit der Gemeinde Jesu. Vor allem habe ich einen ganz engen Draht zu einer Gemeinde in Timbuktu. Aber die um mich herum, die kann ich alle nicht leiden. Das ist ungefähr so, wie wenn ein Popstar sagt, ich liebe euch alle, aber sich freut, dass die halt einfach zu den Konzerten kommen und die CDs alle kaufen. Das ist ja nicht Liebe, das ist ja nicht Wertschätzung, sondern dort, wo wir in der häuslichen Gemeinschaft miteinander uns auch ertragen und tragen. Der Umgang miteinander steht in der Welt und der Beobachtung. Wie sieht es mit der Buß- und Versöhnungsbereitschaft untereinander aus? Jammern wir? Oder laufen wir vor Herausforderungen davon? Hiob 2, Vers 3 sagt, in Hiob 2, Vers 3 steht, da fragte der Herr den Satan, hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Er ist der beste Mensch, der auf der Erde lebte. Er ist rechtschaffen, aufrichtig, gottesfürchtig und verabscheut das Böse. Und er hält an seinem Glauben fest, obwohl du mich überredet hast, ihm ohne Grund Leid zuzufügen. Übertragen auf uns als Gemeinde Jesu, hast du meine Braut gesehen? Sie ist wirklich das Kostbarste, das die Welt hat, die je auf der Erde gelebt hat. Sie ist rechtschaffen, aufrichtig, gottesfürchtig und verabscheut das Böse. Und sie hält an ihrem Glauben fest, obwohl sie manchmal ohne Grund Leid erfährt. Oh Jesus, ich bin am Ende meiner Predigt, aber ich hoffe am Anfang unserer Neuausrichtung. Deborah hatte vorhin das Bild, dass wir vielleicht manchmal zwar eine Burg uns aufhalten, aber nicht den Burgherrn kennen. Und ich hoffe und bete, dass ihr mich richtig versteht, nicht falsch. Gott hat es nicht nötig, über unsere Köpfe hinweg mit dem Teufel sich da einen Spaß zu machen, dass wir gepiesackt und leiden müssen. Sondern Gott stellt sich da dem Teufel entgegen, sagen, hast du meine Braut gesehen? Weil Jesus von seiner Gemeinde überzeugt ist, weil Jesus von uns als seiner Braut überzeugt ist, weil er überwältigt ist von Liebe, von Begeisterung und er kommt mir da so vor wie so ein begeisterter Vater, der seinen Sohn anfeuert und bei all dem, wo die Leute drumherum sagen, das schafft er nie, da braucht's diesen Vater, der seinen Sohn ermutigt, seine Tochter und sagt, du schaffst es, da bin ich überzeugt. Wenn's einer packt, dann die. Halleluja. Ich möchte beten zum Abschluss. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du echt groß von uns denkst, von deiner Braut. Ich danke dir echt, dass du großartige Gedanken hast, dass du sogar so kühn bist, auch da dem Teufel zu widerstehen und zu sagen, hör mal her, meine Braut, über die lasse ich nichts kommen. Die Auserwählten meines Sohnes, das sind die besten Menschen auf der Erde. Und Jesus, ich danke dir, dass wir auf der Erde auch Übungsfelder haben. Und dort, wo wir gefallen sind, dort, wo wir fallen, dort, wo wir zu kurz springen, dort, wo wir manchmal einander irre werden, da haben wir das Übungsfeld, aufzustehen und weiterzugehen und an dir festzuhalten. Und in Jesu Namen bete ich echt, dass wir in unserem Glauben zu dir nicht erschüttert werden durch Umstände um uns herum. Oder selbst wenn wir erschüttert werden, dass wir unseren Halt in dir nicht lassen, dass die Verankerung in dir, Jesus, dem Felsen, so stark ist, dass diese Verwurzelung so stabil ist, dass dieses Fundament, auf dem wir stehen, uns so durchträgt durch Stürme des Lebens, durch Herausforderungen des Alltags, ob es im familiären, im beruflichen, im Miteinander, in der Gemeinde, in Dienstbereichen, Aufgaben. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir überhaupt privilegiert sind, unter Beobachtung zu stehen. Und ich möchte es für lauter Freude achten. Und die Menschen um uns herum, die sollen sehen und erleben, dass wir in dir und durch dich verwurzelt sind. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte dazu gerade nur ein kleines Zeugnis sagen. Ich habe mich neulich hier mit Nachbarn unterhalten, die Tage. Und von sich aus meinte dann die Frau, also das muss ich Ihnen schon sagen, da sind wir eigentlich echt neidisch auf Sie. Sie sind so nett miteinander und zu uns als Nachbarn. Und das finde ich wirklich nett, wenn in die Kirche, wo ich immer hingehe, da sind die Leute nicht so nett. Man begrüßt sich zwar am Sonntag, aber wenn man sich sonst sieht, da tut mir gerade so, als wenn man sich nicht kennt. Das ist bei ihnen anders. Und dann dachte ich so, hey, wie cool, wir stehen unter Beobachtung und die beobachten und bemerken das. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich ganz schön stolz war auf unsere Gemeinde, als ich das so gehört habe. Und ich denke, ja genau, diese Auswirkung und dieses Blickfeld, das sollen die Menschen um uns herum sagen. In Jesu Namen. Amen.